Ja, meine Damen und Herren, von Küssen im Cybersex und Ähnlichem habe ich natürlich keine Ahnung, aber ich möchte, ja, eine Tochter, ich lasse mir berichten. Meine Damen und Herren, seien wir ehrlich, es gibt auch im Jahre 2006 gelegentlich noch Politikerkollegen, die beim Stichwort E-Government und E-Democracy die Nase rümpfen, dass es hier um politische Orchideen gehe oder dass die Bedeutung dieser Konzepte im politischen Prozess eher marginal sei. Das sind dabei einige bei Politikerkollegen, Sie wissen ja, die Politiker sind immer ein bisschen der Entwicklung hintendran, anzutreffende Einschätzung. Meine eigene Wahrnehmung geht in eine völlig andere Richtung, das wird Sie nicht überraschen. E-Government, und ich möchte das hier als Oberbegriff verwenden für sämtliche Aspekte politischer Partizipation, Administration und Kommunikation mittels elektronischer Informations- und Kommunikationsmittel. Also E-Government ist ein zentrales politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Anliegen. Ich freue mich deshalb sehr darüber, dass die FDP, der Bürgerfonds, dem Thema E-Government heute ein Forum bietet und dieser Kongress hier stattfinden kann. Und Guido, dass der Fraktions- und Parteivorsitzende in einer Haushaltswoche, wo es ja wirklich doch einiges im Parlament zu besprechen gibt, sich die Zeit nimmt, hier jedenfalls am Anfang dann teilzunehmen, macht auch den Stellenwert deutlich, der bei ihm persönlich, aber auch in der Partei dieses Thema hat. Und ich möchte auch an dieser Stelle jetzt schon die Bereitschaft seitens einiger Unternehmen und Verbände betonen, an diesem Kongress hier mitzuwirken und schon an dieser Stelle uns auch im Namen der FDP dafür bedanken. Eines der Ziele dieses Kongresses ist damit bereits jetzt erreicht. Guido hat es eben angesprochen. Wir wollen einen möglichst großen Kreis von Akteuren zusammenbringen, um Deutschland im Bereich E-Government nach vorne zu bringen. Dieses Get-Together, dieses Netzwerk wird ja schon jetzt erfüllt. Und meine Damen und Herren, wenn ich sage, um Deutschland im Bereich E-Government nach vorne zu bringen, dann dürfen wir uns nicht der süßen Hoffnung hingeben, dass Deutschland bereits vorne sei. Es gibt eine, viele von Ihnen werden sie kennen, eine aktuelle Capgemini-Studie zum Fortschritt oder zur Verfügbarkeit von Online-Dienstleistungen der öffentlichen Hand. Das wurde im europäischen Vergleich gezogen von diesem Forschungsinstitut. Wir sind auf dem 19. Platz gelandet. Das wäre nicht nur bei der Fußball-WM, sondern auch bei diesen Dingen wirklich kein gutes Ergebnis. Drücken wir es mal so aus. Es gibt wirklich hohen Anlass, dass dieser Kongress hier stattfindet. Es gibt große Optimierungsfähigkeiten und Notwendigkeiten. Problematisch ist diese Situation, 19. Platz in Europa, nicht nur, weil Politik und Verwaltung in Deutschland damit weiterhin den Anstrich eines schwerfälligen, über allem drohenden Bürokratiemonstrums stellen. Denn durch E-Government lassen sich erstens politische und administrative Abläufe hervorragend koordinieren, effizienter und moderner gestalten, sowie transparent und einfach machen. Dadurch, das ist klar, entstehen natürlich auch Synergieeffekte, die Mittel freimachen, die dann an anderer Stelle sehr viel effizienter eingesetzt werden können. Zweitens, E-Government bringt nicht nur große Einspar, sondern auch wirtschaftliche Potenziale. Leider wird dieser Umstand in der Debatte wie auch in der Praxis oft unterschätzt. Dass wir hier ein großes Potenzial vermuten können, das dokumentieren Sie ja auch durch Ihre heutige Anwesenheit bei diesem Kongress. Und ich möchte drittens, und hier kommt das Stichwort E-Democracy ins Spiel, erwähnen, dass sich durch Maßnahmen des E-Government im weiteren Sinne, Guido hat es eben angesprochen, unschätzbare Möglichkeiten der politischen Partizipation und Kommunikation ergeben, die in ihrer Reichweite und Bedeutung für das politische System sicherlich noch unterschätzt werden von sehr vielen von uns. Fangen wir beim letzten Punkt an. Guido hat in seinem Grußwort eben darauf hingewiesen und auch in seiner Einladung zu diesem Kongress, es haben viele Bürger den Eindruck, dass die Politik sich von ihnen entferne und die Verwaltung, die ihnen ja eigentlich das Leben leichter machen sollte, ein bürokratisches Hemmnis mit großem Gängelungseffekt sei. Und wahrscheinlich, sind wir ehrlich, liegt jedenfalls, was die Einschätzung der Verwaltung anbelangt, sie damit ja auch nicht so ganz falsch. Schuld an dieser Tatsache sind also nicht etwa die Bürger, sondern die Verwaltung und letztlich damit auch die Politik. Und das ist umso bemerkenswerter, als die Politik am Ende des Tages selbst Leidtragende einer solchen Entwicklung ist. Ich will Ihnen das am Beispiel der Wahlbeteiligung mal klarlegen. Die Wahlbeteiligung bei der jüngsten Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern lag gerade mal noch bei 59,1%. Bei der Wahl zuvor, im Jahre 2002, waren es noch über 70% der Wahlberechtigten, die zum Wahlzettel gegriffen haben. Und meine Damen und Herren, Sie wissen, dass auch die Wahlen auf der Bundesebene in letzter Zeit erheblich zurückgegangen sind, von den Wahlen auf der Europaebene und von den Kommunalwahlen ganz zu schweigen. Diese Entwicklung ist dramatisch und in demokratischen, auf der Souveränität des Volkes beruhenden Gesellschaften durchaus bedenklich. Gleichgültig, ob jetzt in den USA die Wahlbeteiligung noch niedriger ist oder in einigen Ländern, der Trend, sich von der Politik abzuwenden, ist ein dramatischer. Wir dürfen auch nicht dem Trugschluss verfallen, dass die Gründe für den Rückgang der Wahlbeteiligung nur oder in erster Linie in der Trägheit der Wähler liege, die einfach den Weg zur Wahlurne scheuen, denn das entließe die Politiker völlig zu Unrecht ihrer Verantwortung. Ich glaube vielmehr, dass die Wahlbeteiligung erheblich mit der Einschätzung der persönlichen Einflussmöglichkeiten und ganz besonders mit der politischen Responsivität zu tun hat. Interessieren sich, so fragen viele Bürger, die in Berlin oder, ich bin Hesse, die in Wiesbaden, überhaupt dafür, was ich denke und was meine politischen Wünsche sind? Kommen meine Wünsche und Ängste überhaupt dort an? Habe ich überhaupt die Möglichkeiten, den Menschen, die meine Interessen vertreten, in Berlin, in Wiesbaden, in der Kommunalpolitik, diese Interessen mitzuteilen? Die Stichworte lauten also politische Kommunikation und politische Partizipation. E-Government ist ein wichtiger Pfeiler zur Verbesserung von Partizipations- und Kommunikationsmöglichkeiten. Das Schöne daran ist, dass bei einer Ausweitung dieser Möglichkeiten nicht etwa ein Verdrängungseffekt entstehen wird, sondern immer zusätzliche Plattformen zum politischen Dialog bereitstehen. Die begrenzten Kapazitäten meiner eigenen Bürgersprechstunde können so zum Beispiel durch eine Diskussion auf meinem Webblog, tue Gutes und rede darüber, ergänzt werden, Chats, Foren oder schon die simple Beantwortung von Fragen, die Politiker über Online-Formulare erreichen, und die müssen dann halt besser gestaltet werden als die, die du eben angesprochen hast, stellen absolut einfache und unkomplizierte Instrumente zur Erhöhung der Partizipations- und Kommunikationsmöglichkeiten dar. Übrigens, ich halte, wie gesagt, die sinkende Wahlbeteiligung nicht nur für ein Zeichen der Trägheit der Wahlberechtigten. Trotzdem können und sollten wir auch hier, und das leistet ja der Workshop 1 nachher, über die Möglichkeiten und Grenzen von Online-Wahlen reden. Ich möchte nicht verschweigen, dass ich solche nach Überbrückung der sicherlich vorhandenen schwierigen rechtlichen und tatsächlichen Fragen für eine sehr gute und interessante Sache halte. Meine FDP in Hessen hat deshalb eine Initiative zur Reform des Kommunalwahlrechts gestartet, die Wahl für den Bürger erleichtern soll. Und ein entscheidender Faktor dabei ist auch die Möglichkeit von Online-Wahlen. Ich glaube, dass es realistisch ist, dass wir erst mal Testläufe machen. Ich hatte mal vor einiger Zeit vorgeschlagen, dass wir hier in Berlin, das ist eigentlich der Ort, auf den die Republik schaut, zunächst mal einen Testlauf bei der Landtagswahl macht. Leider hat dieser rot-rote Senat, darf einen nicht verwundern, diese Idee nicht aufgegriffen. Wir sollten deswegen vielleicht, Michael Theurer, mal schauen, ob wir auf der kommunalen Ebene so etwas starten können, sozusagen ein Testlauf, ein Signal, wie etwas funktionieren kann. Auch in der Verwaltung kann E-Government für eine Erhöhung von Transparenz und Bürgernähe sorgen. Vertritt uns bitte gut im Bundestag, Guido. Tschüss. Den politischen Willen, mit gutem Vorbild voranzuschreiten, demonstrieren bereits die zahlreichen Aktionspläne und Initiativen wie Bund Online 2005 und Deutschland Online. Insofern möchte ich die Regierungen, die Deutschland in den letzten 8 Jahren beglückt haben, ein bisschen in Schutz nehmen. Niemand soll der FDP vorwerfen, Sie würde immer nur kritisieren. Aber ganz ohne Kritik geht es nun auch nicht. Es wäre ja auch langweilig, wir sind Oppositionspartei. Denn an der Umsetzung hapert es noch ganz gewaltig, wie die bereits eben angesprochene Capgemini-Studie beweist. Ich zitiere einen Verantwortlichen dieser Studie. So verfügt die Initiative Deutschland Online, groß angekündigt, die eigentlich das Ziel hat, die nationalen Initiativen zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu bündeln, weder über finanzielle noch über personelle Ressourcen und steht streng genommen nur auf dem Papier. Das sagt nicht die oppositionelle FDP, das sagt die Studie, die im Auftrag der Bundesregierung das untersucht hat. Meines Erachtens basiert die fehlende Konsequenz bei der Umsetzung auf einer weit verbreiteten Fehleinschätzung, dass nämlich Verwaltungsmodernisierung teuer sei. Ich glaube, das Gegenteil ist langfristig der Fall. E-Government hat den in der Politik selten anzutreffenden Charme, dass absolute Win-Win-Situationen entstehen können. Die steigende Transparenz und Bürgernähe von Politik und Verwaltung habe ich bereits angesprochen. Dass dem Bürger dadurch das Leben erheblich vereinfacht und seine oftmals knapp bemessenen zeitlichen und finanziellen Ressourcen geschont werden, ist eine automatische Konsequenz. Aber auch für die Administration selbst birgt eine konsequent auf moderne Medien ausgerichtete Verwaltungsstruktur erhebliche Einsparpotenziale. Stetig ansteigende Diversifikation und Komplexität von Vorgängen lassen sich so durch beträchtliche Effizienzgewinne entgegensteuern. Stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, was für einen Zeitgewinn es bedeuten würde, wenn ein Bürger, der einen Antrag auf einen neuen Personalausweis gestellt hat, nicht die übliche Mitteilung per Post bekommt, sondern diese Mitteilung einfach auf SMS, über SMS. Es ist sehr kostengünstig, einfach, und der Bürger könnte sozusagen noch in der Stadt, wenn er diese Nachricht bekommt, sich zum entsprechenden Amt bewegen. Die kommunalen Spitzenverbände sind nicht zuletzt aus diesem Grund an einer konsequenten und koordinierten Umsetzung von E-Government-Initiativen interessiert. Teilweise haben die Verbände und die Kommunen selbst bereits vorbildliche Projekte umgesetzt. Nichtsdestotrotz fehlt es bisweilen an einer effektiven und man möchte sagen robusten Umsetzung und Koordination auf Bundesebene. Wir hoffen, dass das Programm E-Government 2.0 der Bundesregierung hier endlich Abhilfe schafft. Ziehen wir also ein kurzes Zwischenfazit. E-Government hat das Potenzial, politische und Verwaltungsprozesse für den Bürger einfacher und transparenter zu gestalten, was ihm Zeit und Kosten spart. Es schafft außerdem Synergieeffekte und Effizienzgewinne in der öffentlichen Verwaltung, die Teile des Kostendrucks von den Schultern der Kommunen, Länder und des Bundes nehmen könnten. Und es kommt auch noch die Wirtschaftsseite hinzu. Ich bin mir völlig bewusst, dass viele Unternehmen von sich aus den Staat bei seinen Bemühungen, ein effizienter und moderner Anbieter von Dienstleistungen zu werden, unterstützen möchten. Das ist ausdrücklich zu begrüßen. Trotzdem ist klar, dass die Win-Win-Situation nicht nur Bürger, Politik und Administration einschließt, sondern eben auch die Wirtschaft. Und das nicht unwesentlich. Das Fraunhofer-Institut geht davon aus, dass durch effektive E-Government-Lösungen auf Seiten der Wirtschaft zahlreiche Milliarden Euro jährlich eingespart werden können. Und auch die Bundesregierung selbst kommt zu der Einschätzung, ich zitiere jetzt aus dem Regierungsprogramm Informationsgesellschaft 2010, dass sich die größten Effizienzpotenziale durch E-Government-Anwendungen zwischen Verwaltung und Wirtschaft erzielen lassen. Die Einschätzung also über die positiven Effekte, die sich durch Optimierung und Modernisierung insbesondere im Hinblick auf moderne Informations- und Kommunikationstechniken erzielen lassen, liegen also nicht weit auseinander in den Einschätzungen der Akteure. Die Kritik, die dennoch an die Politik oftmals herangetragen wird, ist jedoch, dass diese Einschätzungen jetzt nicht konsequent genug umgesetzt werden. Was also bleibt, insbesondere auch jetzt für diesen Kongress heute, zu tun? Ich bin überzeugt davon, dass die FDP in der Lage ist oder spätestens hier in die Lage versetzt wird, durch Sie konkrete Handlungsempfehlungen und Konzepte zu erarbeiten, wie eine solche effiziente Umsetzung der Ideen aussehen könnte und wie die beschriebenen positiven Effekte tatsächlich erzielt werden können. Der Input durch Sie, meine Damen und Herren, ist uns sehr wichtig. Guido Westerwelle hat es Ihnen zugesagt. Die Ergebnisse des heutigen Kongresses werden wir sorgfältig auswerten. Dabei müssen wir vornehmlich auf drei Ebenen denken. Erstens gilt es, den gesetzgeberischen und administrativen Rahmen für E-Government, Information und Kommunikation so zu überprüfen und wo erforderlich natürlich auch anzupassen, damit einige noch bestehende legislative Hemmnisse, die immer wieder an uns auch herangetragen werden, die immer wieder moniert werden, zumindest aber Unklarheiten beseitigt werden. Zweitens muss seitens der Bundesregierung und der Verwaltungen, ich will auch die Landesregierung erwähnen, der Bundesregierung, der Landesregierungen und der Verwaltungsebene eine noch stärkere Aufklärungsarbeit betrieben werden. Und es müssen meines Erachtens auch kostenmäßige Anreize für Bürger und Wirtschaft gesetzt werden. Denn auch diese Bürger und Wirtschaft sollen an den finanziellen Effizienzgewinnen kostenmäßig beteiligt werden. Wenn ich also online etwas einen Antrag online stelle und damit sozusagen die Verwaltung entlaste, bin ich der Meinung, dass das auch dem Antragsteller zugutekommen sollte. Das ist nicht in allen Fällen der Fall, wie ich aus eigener Erfahrung bei mir aus Frankfurt weiß. Und meine Damen und Herren, drittens muss ganz selbstverständlich die FDP als politische Institution selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Wir tun das natürlich in einem gewissen Umfang mit diesem Kongress heute, aber damit ist es nicht getan. Ich denke, dass die FDP bereits bisher auf einem guten Weg ist. Einen Beitrag leistet sie Beispiel mit MyFDP, von Guido vorhin angesprochen worden, der Online-Plattform für FDP-Mitglieder und interessierte Bürger. Und ich stimme Guido absolut zu, dass die größer gewordene Distanz zwischen Bürger und Politik durch neue Angebote für mehr Mitwirkung überbrückt werden kann und dass Politik bürgernaher und transparenter wird, wenn Bürgerwillen und Bürgermeinung auf Knopfdruck geäußert werden kann. Das war ja eine seiner Thesen. MyFDP bietet genau das an. Das hier besonders einschlägige Beispiel, da möchte ich den Verantwortlichen Maya durch auch ein besonderes Lob aussprechen, ist das Wikiliberal. Dieses soll und kann nicht nur zur programmatischen Weiterentwicklung der FDP in Sachen digitale Demokratie und E-Government beitragen. Es ist sogar in seiner Form als Wiki ganz transparent auf direkte Online-Beteiligung angelegt und hat zu jedem interessierten Bürger die Möglichkeit gegeben, sich an einem Meinungsfindungsprozess der Partei zu beteiligen. Meine Damen und Herren, es ist uns natürlich nicht verborgen geblieben, und wir haben das mit Maya auch diskutiert, dass das Instrument Wiki auch seine Schwächen hat bei der Bildung eines bei einem Meinungsbildungsprozess. Ob das das optimale Instrument ist, das steht noch nicht fest. Aber es ist jedenfalls ein Ansatz. Es ist ein Versuch. Und es ist immer noch besser, man hat etwas versucht, als man hat etwas unterlassen. Es werden auch nicht alle Ergebnisse oder Ziele, die im Wiki zusammengetragen werden, den Weg in das offizielle Parteiprogramm der FDP finden. Das muss ich auch sagen, wenn ich das lese, durchaus zu Recht, dass da nicht alles einfließen kann. Trotzdem stellt das Wiki einen hervorragenden ersten Schritt für eine breit angelegte Programmdiskussion dar. Und auch die FDP-Kommission für Internet und Medien, deren Vorsitzender ich sein darf, hat sich auf ihrer letzten Sitzung, in der Maya Pfister das Projekt vorgestellt hat, sehr positiv geäußert. Es wäre natürlich wünschenswert, dass sich nun im nächsten Schritt auch die Gremien der FDP mit der Thematik weiter befassen und so auch möglichst bald die vielen guten Ideen, die es dort gibt, auch in die Beschlusslage der FDP Eingang finden. Ich begrüße die kommunal- und innenpolitische Sprecherin der FDP, Gisela Pilz. Selbstverständlich wird sich die FDP stärker als andere Parteien für gesetzliche und administrative und auch technische Rahmenbedingungen einsetzen, die die Bürger und die Wirtschaft, aber auch die Verwaltung überhaupt erst in die Lage versetzen, moderne E-Government-Lösungen in stärkerem Maße als bisher einzusetzen. Denn die meisten von Ihnen können sicherlich einschätzen, wie lange es dauern kann, ein amtliches Formular mit einem analogen Modem aus dem Netz zu laden. Deswegen setzt sich die FDP, meine Damen und Herren, sehr vehement dafür ein, den Bürgern, möglichst vielen oder genauer gesagt möglichst allen Bürgern, Zugang zu schnellen und modernen Breitbandzugängen zu bieten. Positiv wird sich auch, das ist meine feste Überzeugung, die Vergabe der sogenannten WiMAX-Frequenzen auswirken. Mit diesen Frequenzen aus dem Bereich 3400 bis 3600 MHz können lokale und regionale Anbieter auch ländliche Regionen mit kabellosen Breitbandanschlüssen versorgen. Denn es ist klar, in dünner besiedelten Regionen lohnt sich oftmals der Ausbau von klassischer Infrastruktur, insbesondere mit Glasfaser, finanziell nicht. Was dazu führt, dass wir einige weiße Flecken auf der Landkarte des Breitbandzugangs in Deutschland haben. Ich denke und hoffe sehr, dass die Änderung des Ausschreibungsverfahrens, das jetzt läuft, da wurden statt 16 jetzt 28 Bezirke ausgeschrieben, das Ganze fördern wird. Und ich habe deswegen die Hoffnung, dass einige infrastrukturschwache Regionen aus dem Teufelskreis der standortbedingten Wettbewerbsnachteile herauskommen und über drahtlosen, also insbesondere WiMAX-Zugang, breitbandige Anwendungen möglich macht. Weniger optimistisch allerdings, muss ich Ihnen sagen, bin ich bei dem jetzt vorliegenden Koalitionsentwurf einer Novelle des Telekommunikationsgesetzes. Das TKG, Telekommunikationsgesetz, ist ja sozusagen die Magna Carta der Telekommunikationsbranche. Wir alle wissen, meine Damen und Herren, dass wir gerade auf dem Telekommunikationssektor durch Wettbewerb ein unglaubliches Wachstum, neue Arbeitsplätze, niedrige Preise, neue Produkte bekommen haben. Das Erfolgsrezept heißt also Wettbewerb und nicht Abschirmung. Ich halte es für sehr problematisch, dass die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen jetzt eine Lex Telekom schaffen wollen und sozusagen bei dem VDSL-Netz die Wettbewerber von der Nutzung fernhalten wollen. Aber ich muss in diesem Haus ein bisschen leise sein, denn es gibt auch Bonner Abgeordnete, habe ich mir sagen lassen, auch bei der FDP, die natürlich der Deutschen Telekom nicht allzu viel Schweres zumuten müssen. Aber, meine Damen und Herren, Sie haben es vielleicht gelesen, die EU-Kommission droht uns ein Vertragsverletzungsverfahren an, wenn wir das nicht wettbewerbsfreundlich ausgestalten und ein immer noch Staatsunternehmen, ein Drittel ist ja immer noch in Händen bei der Deutschen Telekom in Händen des Staates, wenn wir hier den Wettbewerb nicht frei machen. Deswegen glaube ich, ist es im wohlverstandenen Interesse der Deutschen Telekom, wenn wir da einige Zähne dieses Gesetzentwurfs ziehen und hier für Wettbewerb sorgen. Denn die Unsicherheit, die durch ein Vertragsverletzungsverfahren und durch Schadensersatzansprüche entstehen, ist auch schädlich für die Deutsche Telekom AG und natürlich auch schädlich für die Bundesrepublik insgesamt, gerade wo wir jetzt eine EU-Ratspräsidentschaft, eine deutsche EU-Ratspräsidentschaft vor der Tür haben. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen noch sagen, in der nächsten Woche entscheidet sich das Ganze. Das TKG wird in der nächsten Woche verabschiedet. So interessante, moderne Kommunikationsmittel, die Klingeltöne sind schon interessant geworden. So, also, auf eine besonders dunkle Wolke am Horizont möchte ich auch an dieser Stelle noch kurz hinweisen, die Tatsache, dass wir ab dem 1. Januar 2007 für jeden stinknormalen Rechner, der mit einem Internetzugang ausgestattet ist, also damit praktisch jedem, eine Rundfunkgebühr bezahlen muss, halte ich wirklich für einen absoluten Scherz oder noch schlimmer, für einen Skandal. Es ist wirklich... Danke. Es ist wirklich ein Treppenwitz der Geschichte. Da werden die Unternehmen, und ich finde das richtig, veranlasst und auch Freiberufler veranlasst, ihre Umsatzsteuer online anzumelden bei den Finanzämtern und soziale Daten anzumelden. Sie machen das brav und in dem Moment sagt man, du hast jetzt einen Internetzugang und du benutzt diesen Internetzugang dazu, Fernsehen und Radio zu hören. Was für ein Wahnsinn. Ich bin selber Freiberufler, es sind sicher viele Freiberufler und Gewerbetreibende hier. Wir nutzen doch die Rechner nicht in erster Linie oder überhaupt nicht dazu, um Radio und Fernsehen zu... Wir nutzen die, um zu arbeiten damit. Wir nutzen die, um Synergievorteile. Nutzen die, um Effizienzvorteile zu machen. Ich möchte Sie deswegen nochmal alle bitten, dass auch Sie weiterhin den Protest anstimmen. Wir brauchen dringend, wenn es jetzt schon am 1. Januar nicht mehr zu verhindern ist, wir brauchen eine grundlegende Reform des Rundfunkgebührenrechts und wir müssen diese Hemmnisse, die es gibt und diese Behinderungen der Digitalisierung dieses Landes müssen beseitigt werden. Und ich habe sogar einen Ich habe sogar einen Kronzeugen gefunden. Ich bin ganz stolz, wer das ist. Das ist der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei. Das ist ja nicht ein Hort des Fortschrittes. Der hat gesagt, der Herr Sinner, das sei dieses Rundfunkgebührensystem, stamme noch aus den Zeiten der Reichspost. Ich verstehe nur nicht, dass derselbe Herr, der sagt, das stamme aus den Zeiten der Reichspost, es jetzt gerade verlängert hat ab 1. Januar in das Zeitalter der Digitalisierung und des Internet. Aber, meine Damen und Herren, wenn selbst ein Bayer in der Bayerischen Staatskanzlei erkennt, dass das völlig überholt ist aus Zeiten der Reichspost, dann gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann dann doch noch mal eine Reform kommt. Und, meine Damen und Herren, es gibt natürlich neben dem TKG, Telekommunikationsgesetz, auch noch das TMG, Telemediengesetz. Auch dieses befindet sich gerade in einer Novellierungsphase. Der Kollege Christoph Weitz, der medienpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, und ich und andere werden dieses Gesetz natürlich sehr aufmerksam verfolgen und auch dafür sorgen, dass die Weichen gestellt werden, damit Deutschland digital vorankommt. Und, meine Damen und Herren, ich will auch die europäische Ebene noch kurz ins Blickfeld nehmen. Wir unterschätzen sehr häufig den großen Einfluss, den Europa ausübt auf deutsche Gesetzgebung. Wir haben die EU-Richtlinie Fernsehen ohne Grenzen. Böse Geister sagen Fernsehen ohne Grenzen, Fog, Nebel. Es ist sicherlich eine Richtlinie, die einiges enthält, was man auf den ersten Blick nicht erkennt. Fernsehen ohne Grenzen wirkt sich nämlich auch auf die digitale Welt aus. Es wird dort in nicht geringfügiger Art und Weise in den Bereich von Online-Aktivitäten, Communities, Plattformen und so weiter Regelungen hineingegeben. Das haben meines Erachtens auch viele gesehen, nicht gesehen bisher. Also the fog muss gelichtet werden. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir als FDP-Fraktion, und ich hoffe, dass das Beispiel macht bei uns selber für die Zukunft, aber vor allen Dingen auch bei anderen Fraktionen, in einem ganz frühen Stadium uns zusammengetan haben mit den Kollegen im Europäischen Parlament und eine gemeinsame Position zur EU-Fernsehrichtlinie erarbeitet haben, die wir versuchen, hier in einer Zangenbewegung im Deutschen Bundestag durchzusetzen und die Kollegen im Europäischen Parlament. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute haben sich hier eine der wichtigsten und innovativsten Akteure der IKT-Branche versammelt. Und diese Branche, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, ist eine der wichtigsten Stützen der deutschen Wirtschaft. Sie verzeichnet seit Jahren überdurchschnittliche Zuwächse, 3,6% 2004, 3,5% 2005. Eine der wenigen Branchen, wo noch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden können. Aber seien wir ehrlich, die Zuwächse, die wir in dieser Branche haben, so schön sie sind, hinken zurück hinter den Zuwachszahlen, die wir weltweit haben und auch den Zahlen, die wir europaweit haben. Und fragt man in der Branche nach, zum Beispiel beim Bitkom, was denn eines der Hoffnungsfelder der Unternehmen jetzt sei, wie könne man vorankommen, wo können Impulse entstehen, dann bekommt man häufig die klare Antwort E-Government. Fragt man allerdings nach, was als das größte Hemmnis für mehr Entwicklung und Innovation angesehen wird, antworten in der gleichen Umfrage 74,2% der Menschen, Tendenz übrigens steigend, der befragten Unternehmen, die allzu große Bürokratie. Sie sehen, hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Oder man kann es positiv ausdrücken, hier schließt sich unser Kreis. E-Government in Form von innovativen Produkten und Dienstleistungen kann auf der einen Seite für mehr Wachstum und im Nachgang natürlich auch für mehr Beschäftigung sorgen. Und auf der anderen Seite hilft es auch dabei, Bürokratie abzubauen und Verwaltungsprozesse besonders zwischen Wirtschaft und Administration abzubauen und so den Unternehmen massive Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Und dabei gibt es noch nicht mal einen Haken. Denn, und hiermit kann ich zusammenfassen, auch Bürger und Politik, besonders in ihrem Verhältnis zueinander, profitieren von E-Government. Transparenz, Bürgernähe, mehr und einfache Beteiligungsmöglichkeiten, Erleichterung von vielseitigen alltäglichen Obligationen und damit Sparen von Zeit und wertvollem Geld. Und das Ganze, meine Damen und Herren, bei gleichzeitiger Optimierung und Modernisierung der Verwaltungsstrukturen. Wo gibt es denn eine so schöne Möglichkeit, solche Perspektiven, solche Aussichten? Also bei der Gesundheitsreform jedenfalls nicht. Ich habe selten erlebt, dass man so mit einem großen Ziel so viel erreichen kann. Lassen Sie uns also dieses Potenzial ausschöpfen und vergrößern. Ich kann mir dabei eine sinnvolle Arbeitsteilung vorstellen. Wir, die Politik, setzen die optimalen Rahmenbedingungen durch und die Unternehmen sorgen dann für innovative und effiziente Produkte. Wir alle als Bürger werden dann automatisch unseren Teil durch Nutzung dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen und uns allen viel Erfolg bei diesem Kongress. Ich danke den Verantwortlichen hier im Thomas-Dehler-Haus für die hervorragende Organisation und freue mich, meine Damen und Herren, dass Sie in so großer Zahl sich hier die Zeit genommen haben, diesem Kongress zu lauschen. Ich hoffe, dass dieser Kongress für die FDP, aber auch insgesamt für unsere Politik viele gute und praktikable Vorschläge erbringen wird, wie wir E-Government-Lösungen sinnvoll einsetzen können. Und ich hoffe auch, meine Damen und Herren, abschließend, dass zwischen den anwesenden Politikern, Unternehmens- und Verbandsvertretern, wie auch allen übrigen Teilnehmern hier sich vielversprechende Kontakte ergeben. Wir schaffen Netzwerke, technische, aber auch menschliche. Vielen Dank.